Es ist Zeit für Genial daneben bei Sat.1. Hochkarätige Besetzung heute. Besonders Jürgen ist hochmotiviert. Ich sehe es dir an.
Ja, ich stehe kurz vor einem dröhnenden Bäuerchen.
Möchtest du es jetzt gleich machen oder soll es eine Überraschung werden?
Nein, ich werde es. Ich glaube, ich werde eine kleine Lacuna im Programm abwarten.
Aha.
Was könnte denn eine Lacuna sein? Ich kenne Hakuna Matata.
Eine Lücke. Herr Boning wusste es natürlich.
Blaue Lagune, ja.
Die blaue Lacuna, die blaue Lücke. Das kann ja heiter werden. Also wir warten alle gespannt, bis Jürgen rülpst. Und bis dahin stelle ich einfach ein paar Fragen. Zum Beispiel die erste von Cindy Witzisk. Sie kommt aus Berlin und möchte wissen, was sind Blasespiele?
Blasen oder Blase?
Blasespiele.
Mit Seifenblasen?
Pustefix, Herr Balder.
Bitte
Pustefix.
Pustefix. Ach, diese... Nein. Blasespiele.
Ich glaube, das kommt, ich kenne das noch sehr gut von meiner letzten Geburtstagsfeier. Und zwar macht man das so, man setzt sie, also der Geburtstagskind hat ja eine Krone auf dem Kopf. Und dann wird Watte auf den Tisch gelegt. Und von allen Seiten müssen die Gäste versuchen, die Watte jemandem anders über die Tischkante zu pusten.
Das ist ein tolles Spiel zum Brüllen, ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel, Herr Bach.
Ich sag ja, so, ja. So,
das wird auch von
waren Kinder... Sie auch schon mal, bitte?
Was? Nee, wie?
Was denn?
Das wird auch von Kinderärzten gerne empfohlen, wenn der Nasengang verstopft ist bei kleinen Kindern und das Schneuzen geübt wird. Wird immer empfohlen, dass man ein Blasespiel mit einem Wattebäuschen durchführt, um dem Kind... Sie können sich den Rest ja schon vorstellen.
Ja, ist ja klar. Also, das ist alles falsch.
Handelt es sich um Synchronschwimmen, Herr Balder?
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, die Synchronschwimmerin an sich macht ja auch Übungen, indem sie unter Wasser taucht. Und ein wenig Sauerstoff ablässt.
Ach so.
Kleine Blasen, Spiele,
Synchronblubbern sozusagen.
Tuba-Quartett. Glasherstellung.
Tita,
ich bin ein bekannter Hobby-Urologe, aber ich kann mir trotzdem nichts sagen.
Es ist eine Entzündung der Urethra.
Nein, es ist keine Entzündung. Was auch immer ein Urethra ist.
Die Blase.
Natürlich, aber es ist keine Blasenentzündung. Es heißt ja auch nicht Blasenspiel, es heißt Blase.
Ist es eine Zweigstelle von Ravensburg? Wir kennen die Ravensburger Spiele, am Ende sind es die Blasespiele.
Also mehr in dem Bereich Gesellschaftsspiel.
Also nicht kein Maifestspiel, nur eben in einem kleinen unbekannten Ort, der Blase heißt. Bad Blase.
Finde ich gut.
Es sind Spiele, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe. Das Spiele so zum Beispiel?
Keine Spiele in dem Sinne.
Ja, ich meine ja auch im anderen Sinne.
In welchem?
Ja, das müssen Sie ja
wissen.
Ach so. Tierreich. Zum Beispiel Brummverhalten. Eben nicht wie beim Hirsch durch Geräuschentwicklung, sondern durch ein
Fische. Blasen. Unter Wasser.
Ah, man versucht den weiblichen
Fisch durch. Unter Wasser befinden kunstvolle... Tiere,
genau. Ja. Da ja zum Beispiel das Prumpfgeschrei eines Delfines nicht so gut zu verstehen ist, hat er Blasenspiele, die er halt macht.
Blasenspiele.
Ja, halt mit so einer Schnauze kannst du kein normales N reden. Deshalb sagt er, deshalb spricht der Delfin von Blasenspiele.
Wo könnte denn der Begriff Blasenspiele herkommen?
Ist das Mittelalter?
Ich denke Blasenspiele.
Blasenspiele.
Ohne N.
Ohne Blase.
Es gibt doch diese Rohre.
Husterohr.
Husterohr. Und vielleicht ist es so eine Variation vom Dartspielen. Die haben halt so kleine Gumminoppen an den Pfeilen und
ich glaube,
das.
So wie die Indianer früher immer dieses Curare in irgendwelche Hintern.
Wir sind auf einem ganz falschen Dampf.
Er ist nämlich der Spielehersteller Ignatius F. Blase, der eingangs des 19. Jahrhunderts eine Spielemanufaktur hatte. Es handelt sich in aller Regel um Holzspiel.
In St. Blasien.
Nein. In Neuruppin.
In Neuruppin.
Vielleicht ist das eine Verballhornung des Blasius-Segens. Ach, der Priester
mal gerade. Aber wenn wir auf ganz falschen Dampfer sind, Blase, sagt man doch auch für Familie zum Beispiel, so das weitere Umfeld, Verwandtschaft. Vielleicht ist das eine Form Inzest.
Also ich kenne nur Inzest oder nicht Inzest, aber eine Form von Inzest wüsste ich jetzt.
Sag mal, Jürgen, könnte es nicht vielleicht etwas mit der Zauberei zu tun haben? Ihr macht doch gerne schon mal und dann verschwindet irgendwie ein König und wird zu einem Elefanten.
Ja, aber dann hieße es Blase verschwinden.
Richtig.
Blase.
Falsch.
Was könnte eine Blase? Vielleicht ist Blase ein mittelalterlicher Begriff für Würfel oder sowas. Und das ist einfach nur ein Würfelspiel oder ein Fußballspiel. Weil
genau,
man
weil man früher Schweineblase gemacht
hat.
Das sind Ballspiele, Herr Balder.
Na, jetzt sind wir doch endlich völlig weit weg. Das ist doch sehr schön. Nein,
Blasenspiele. Okay, dann ist es eben doch Oralsex. Bitte?
Was?
Dann ist es eben doch Oralsex.
Nein! Jetzt richtige Antwort. Eben,
ja, das wäre lustig, wenn es das jetzt gewesen wäre.
Ich will es aus verspielten Urologen.
Nein, ist es nicht. Ich sage es euch, es kommt aus der Medizin. Es kommt aus der Medizin und zwar kommt es aus der Physiotherapie. Blasenspiele sind spielerische Atemübungen zur Behandlung von chronischen Atemwegserkrankungen.
Nasen, Schleim, Haut, Verengung.
Chronische Atemwegs.
Im Prinzip gesagt.
Das sind 2,73 Euro, die wir abziehen.
Also Nasen, Schleim, Haut, Verengung. Also Blasenspiele beziehen sich dann doch mehr, glaube ich, auf den Rachenraum. Wenn Sie...
Also, Herr Balder, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich habe diese Frage gelöst. Ich schreibe wenigstens heute Abend in mein Tagebuch Häkchen gelöst. Ich weiß nicht, was Sie ausstrahlen und wie Sie jetzt weiter fortfahren wollen, aber für mich ist es...
Wir einigen uns mal darauf, Sie haben für sich die Frage gelöst.
Gut, Boni, danke.
Und Cindy Wietzisk aus Berlin kriegt 500 Euro. Also Physiotherapie hätte ich ja wenigstens hören müssen, nicht? Egal. Günter Fassbender kommt aus Reichertshausen, das liegt in der Nähe von Pfaffenhofen in Bayern, und hat eine sehr schöne Frage. Warum fanden die Kampfhandlungen während der mexikanischen Revolution meist zwischen 9 und 16 Uhr statt?
Ja, weil die um 16.15 Uhr Siesta machen. Der Mexikaner an sich schläft ja gern unter seinem großen Sombrero und macht ein Nickerchen.
Vielleicht kleine Hilfe, Kampfhandlung, mexikanische Revolution, 1914.
Nein, ist ja ganz klar, nach 16 Uhr ist Revolution in Mexiko verboten.
1914.
Ich möchte ein bisschen weiter ausholen.
Mexikanischer General sucht Putschfrau, habe ich in einer Anzeige gelesen.
Asterix bei den Briten.
Genau.
Da haben die Römer nämlich... sind die auf die geniale Idee gekommen, die Briten immer dann anzugreifen, wenn die Tea-Time machen, was die Briten extrem beschissen fanden und zur Strafe auch verloren haben. Mhm. Und vielleicht war das so etwas Ähnliches, dass zwischen 9 und 16 Uhr waren die Mexikaner in einem Zustand des Nicht-Wehrhaften. Und da haben dann die, gegen die die Revolution gemacht haben, haben dann gesagt, okay, wir wehren uns jetzt. Es sei denn... Genau, die Mexikaner wären in dieser Zeit besonders wehrhaft gewesen, dann hatten die Mexikaner die Idee. Und wenn nichts von beiden stimmt, dann habe ich jetzt ein echtes Problem.
Ja, so kann man das nennen. Also Herr Villa, Pancho Villa, beim Volk beliebter Freiheitskämpfer, hatte sich mit dem Revolutionsgeneral Huerta angelegt und kämpfte mit seinen Anhängern praktisch eine eigene Revolution. Das war der Grund für diese mexikanische Revolution 1914. Und die fand meist, nicht immer, aber meist, zwischen 9 und 16 Uhr statt.
Gab es denn da schon Radio 1914? Oder? Da wird irgendeine dufte Sendung im Radio gewesen.
Nee, noch nicht.
Aber waren die Hacke.
Nach Gewerkschaft.
War die Hacke breit? Oder?
Gewerkschaft?
Ja, die eine Soldatengewerkschaft. Die haben gesagt, so, nach 16 Uhr wird nicht mehr geschossen. Und
ein gutes Stichwort, zwar für eine andere Sendung, aber egal. Ein gutes Stichwort.
Es stimmt also nicht.
Es stimmt nicht. So. Es hat einen ganz, ganz... Bekloppten Grund. Ja.
Vielleicht haben die sowas wie, es ist einfach zu dunkel gewesen.
Das ist ein guter Vorschlag, da kannst du nicht schießen.
Ja, um 9 Uhr ist die Sonne auf und erst dann, da ist der Feind.
Es hatte was mit dem Licht zu tun, ja.
Die Sonne, und zwar, die hatten so extrem gute Waffen, und zwar zum Anzünden der Kanonen mussten die mit so einem Rohr die Sonne bündeln und mit einem Brennglas die Zündschnur anmachen. So, und um 16 Uhr ist der Strahleneinfall der Sonne nicht gut genug, als dass es ausreichen würde.
1914 nach Christus.
Warum wird überhaupt 1914 erwähnt? Das muss ja dann eine Hilfestellung sein, die uns irgendwie weiterbringt.
Das ist keine Hilfestellung in dem Sinne. Ich habe es nur mal gesagt.
Nur mal gesagt. Ach so.
Weiß, wann es.
Okay,
war
es hängt also mit dem Licht zusammen.
Mit Licht. Man
es hängt im weitesten Sinne auch mit Licht zusammen.
Auch mit Licht. Kann es was mit Lichtrichtung haben? Also die zu revolutionierende Burg war dort und andersrum waren sie geblendet.
Nee.
Was, weil die Geschäfte um 17 Uhr zumachen?
Das war in Mexiko, nicht in Deutschland. Hier.
Sonnenuntergang. Also die Sonne hat irgendeine Rolle gespielt dabei. Das Pulver war nicht nass oder trocken genug. Weil über das Nacht...
Licht hatte schon eine Rolle gespielt.
Das Pulver wird getrocknet.
Das Pulver muss trocken sein, damit die schießen können.
Nee.
Die konnten sich nach 16 Uhr nicht mehr unterscheiden. Weil das Licht weg war.
Und weil die alle das gleiche anhatten.
Ja. Die hatten doch alle diese die Sombreros. Wenn die Sonne nun unter der Krempe versinkt.
16 Uhr. Genau. Gibt es ja auch ein schönes Lied, wenn die Sonne unter der Krempe versinkt.
Die Sonne unter
schön.
Obwohl es eigentlich umgekehrt sein müsste. Hey,
sehr, sehr
dann
schön.
Dann konnten sie kämpfen, wenn die runtergingen, waren sie geblendet. Das finde ich gut.
Nee. Das klingt, ist alles sehr lustig, aber es, die Wahrheit ist noch lustiger.
Ah, ja. Dann sagen Sie sie jetzt.
Soll ich das jetzt machen?
Ah, oder ja. Die hatten nur Sonnenuhren. Aber
ich sage es euch. Also, der Pancho Villa, dieser beim Volk beliebte Freiheitskämpfer, hatte einen Deal. Und zwar mit dem Hollywood-Regisseur Raoul Walsh. Und Walsh wollte einen Film über diese Revolution drehen und dabei echte Kampfhandlungen zeigen. Er bezahlte Pancho Villa $25.000 dafür, dass überwiegend zwischen 9 und 16 Uhr geschossen wurde, weil die Lichtverhältnisse einfach anschließend und vorher geschissen waren.
Unglaublich.
Das war der Grund. Günter Fassbender, 500 Euro für Sie.
Fast großartig.
Jenny Künne kommt aus Schwebnitz, das liegt in Sachsen. Und Jenny möchte gerne wissen, was bitteschön ist denn das Kippfenstersyndrom?
Das wird was mit dem Kiefer zu tun haben. Ich meine, das Kippfenster an sich, wenn es eben wackelig ist, dann kippt es eben auf. Und vielleicht sind das Menschen, denen immer der Unterkiefer runterklappt.
Wer denn? Kennen wir einen?
Ja, Leute, die auch schlechte Nasenatmung haben, die haben das nämlich nicht trainiert, dass man die Blasespiele durchführt und darum immer für zusätzliche Luftzufuhr durch den Rachenraum sorgen müssen, indem sie den Mund offen haben.
Ich glaube, das Kippfenstersyndrom ist ein Nackenschmerz. Wenn man nämlich an einem Tisch sitzt und vor oder hinter einem gekippten Fenster, hat man so einen leichten Zug hier hinten drin, der dann irgendwann so wehtut, dass man sagt, oh, verdammtes Kippfenstersyndrom.
Und wie sieht man dann aus? Also wie ist dann die Haltung?
Scheiße. So.
Scheiße.
Ja. So.
Wie?
So.
Andersrum?
So.
Oder so?
So.
Ja.
Ich glaube, Kippfenstersyndrom ist kein Nackenschmerz, sondern ein schwerer Kopfschmerz. Und das ist, wenn man an dem Kippfenster sitzt und es fällt aus der Angel.
Das ist überhaupt kein menschlicher Schmerz, sondern es ist dieses Phänomen, was es in der Tat nur beim Kippfenster gibt, wenn man nämlich das Fenster auf Kipp gestellt hat und dann stellt man es, will man es aufmachen, dann hat man das ganze Fenster in der Hand, weil sich eines von den scheiß Scharnieren verklemmt hat. Und das gibt es nur beim Kippfenster. Beim herkömmlichen Fenster, das kracht man auf, zu. Aber beim Kippfenster,
bevorzugt im Hotel und man kommt mit der Hand, mit der anderen Hand gerade nicht ans Telefon.
Ich glaube aber, das klingt dennoch nach Psychologie, dass man sich doch so mit menschlichen Befindlichkeiten auseinandersetzt.
Wechseljahre.
Zum Beispiel Kippfenster schlagen.
Ja, Wechseljahre.
Wie?
Dann kriegen doch Frauen immer so, ich weiß nicht, ich gucke jetzt niemanden an und. Ist doch so. Nein, so Wechseljahr, wo die dann so fliegende Hitze bekommen, wenn man total heiß wird und die dann schnell das Fenster kippen und alle denken, hallo, es sind minus 40 Grad draußen. Und wir sind noch nicht mal draußen zum Beispiel. Und nicht mal drin, wir sind draußen. Ich glaube, es ist falsch.
Ja. Oh. Kippfenster schlägt ja gerne zu, wenn es zieht.
Ja.
Also es zieht, dann macht es Peng.
Ja.
Vielleicht bezieht sich das, ist das die Bezeichnung für Leute, die einfach zuschlagen, wenn es windig ist. Also Boxer, die einfach ihre Mitmenschen verprügeln, nur weil halt mal ein Lüftchen geht.
Nee.
Geht es überhaupt um das gekippte Fenster oder verrennen wir uns da gerade beim? Geht es um das gekippte Fenster?
Es heißt Kippfenstersyndrom, also Aha. Muss es ja irgendwas mit dem Kippfenster zu
Aber
tun
haben. Aber es ist ein durchaus als ein menschliches Gebrechen.
Nein.
Wo entsteht denn das Syndrom, beim Aufmachen oder beim Zumachen?
Weder noch.
Ich glaube, das Kippfenstersyndrom ist der verzweifelte Drang, den Menschen verspüren, Fragen zu stellen, die keinen Sinn ergeben.
Sind wir in der Schifffahrt, Herr Balder?
Nein, in einem Studio, Frau von Sinn. Ich sage es immer wieder gerne. Wir sind nicht in der Schifffahrt.
Ist es der Psychotherapeut Alfons A. Kippfenster? Das ist benannt worden.
Ja, so wie Rorschach-Test.
Großartig.
Wäre ganz plausibel.
Ja. Alfons A. Kippfenster hat ein Syndrom entdeckt.
Ja, ich glaube, es ist jetzt Zeit für ein Bäuerchen.
Es ist der
Lacken. Sehr gut. Sehr gut. Handelt es sich um ein Phänomen aus der Tierwelt?
Ja.
Mhm.
Und zwar nicht aus der Tierwelt in dem Sinne.
aus einem Tierreich.
Aus dem Tierreich?
Ein Tier hat das.
Ein Tier hat das. Richtig.
Wenn der Hamster, und zwar ein Vogel.
Und zwar kein Vogel.
Aber
Insekt.
Nein, erst recht nicht.
Sind wir bei Reptilien, Herr Balder?
Ich weiß nicht. Also ich bin nicht bei Reptilien.
Säugetiere.
Jetzt haben wir, was
okay, Wirbeltiere.
Ich?
Gehen wir recht in der Annahme.
Also ich habe ja gesagt, wir sind nicht in der Tier, wir sind schon im weitesten Sinne in der Tierwelt, aber wir sind noch spezifischer.
Geht es um ein spezielles Tier?
Spezifischer.
Geht es denn um ein spezielles Tier?
Ja.
Wir haben bei also, Tieren, die an Fenster erinnern. Quallen
vielleicht
sind
durchsichtig. Vielleicht sind wir in einem Bienenstock.
Ah, geht es nicht
in einem
um Termitenbau? Und Zellen und sowas?
Nee.
Dass man die so
ein Kippfenster-Syndrom, das klingt nach...
Es geht doch um irgendeinen Eingang zwischen zwei Dingen, den man ganz öffnen kann und ganz schließen kann oder auch auf so eine Halbstellung bringen kann, oder? Und das ist irgendwas so chemisch-biologisches. Stimmt das? Mm-mm. Stimmt wohl, aber gehört wahrscheinlich
nicht gehört hierher. Gehört nicht hierher. Ich werde es euch einfach sagen, damit Jenny 500 Euro bekommt. Wir sind nicht in der Tierwelt, wir sind in der Tiermedizin. Und Kippfenster-Syndrom ist die schmerzhafte Angelegenheit, die der Tierarzt in der Regel bei Katzen diagnostiziert.
Aua.
Passiert, wenn Katzen versuchen, durch den Spalt eines angekippten Fensters in Freie zu kommen. Wenn sie dabei stecken bleiben, kommt es zu Quetschungen der Weichteile. Und in diesem Falle spricht der Tierarzt vom Kippfenster-Syndrom. Jenny Kühne, 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen. Wolfgang Dumm aus Regensburg. Gar nicht dumm, die Frage. Wolfgang, was ist eine Kopf-Schwanz-Verknüpfung?
Das ist eine bestimmte Knotenart. Knotenart. Ich bin jetzt wieder mal in der Schifffahrt.
Ja, die Idee ist gar nicht so richtig jetzt.
Eine Kopfschwanz.
So richtig oder so unrichtig?
So richtig jetzt.
Kopfschwanz.
Kopfschwanzverknüpfung.
Das ist schmerzhaft.
Obwohl ich glaube, viele Männer wären froh, wenn sie es hinkriegen.
Die
das ist ja immer metaphorisch. Das ist ja bei diesen Sachen, also nehmen wir mal Webstühle, da wird gewoben. Ich glaube, man sollte eher von der Seite an die Sache.
Ich glaube, niemand unserer Zuschauerinnen und Zuschauer draußen im Lande erwartet von irgendeinem der hier im Panel befindlichen eine Überlegung, wie wenn der Mann, also das Männchen, versucht, eine Aussage, die sein zum Bersten gestraffter Schaft trifft, intellektuell auch in den Griff zu bekommen. Ich glaube, niemand erwartet so etwas.
Damit hast du völlig recht.
Ja,
absolut. Ja. Absolut.
Chemielabor, weil bei Verbindungen spricht man noch gerne von chemischen Verbindungen.
Sehr gut. Mhm. Sehr gut.
Kohlenwasserstoff, komplexe Kohlenwasserstoff.
Lange Moleküle. Aber völlig falsch.
Nein, ist richtig.
Nein, sehr guter Weg.
Lange Moleküle, Kohlenwasserstoffe, komplexe.
Wir sind bei Molekülen.
Wir haben's.
Aha.
Ja.
Tja, prima.
Jetzt noch ein bisschen.
Also, wenn sich der Kopf und der Schwanz von dem Molekül verknüpft, dann spricht man von einer Kopfschwanzverknüpfung.
Bei Kreis. Aminosäuren.
Nochmal zum Mithören.
Wenn sich der Kopf und der Schwanz von dem Molekül verknüpft, dann spricht man von einer Kopf-Schwanz-Verknüpfung.
Wenn sich der Kopf und der Schwanz von einem Molekül verknüpfen.
Von zwei Molekülen natürlich.
Von mehreren.
Zitronen.
So lasse ich das mal stehen.
Ja!
Richtig. Richtig Antwort.
Ja, alles gut. Das war jetzt so ziemlich geklappt für euch.
Kopf-Schwanz-Verknüpfung nennt der Chemiker eine bestimmte Verbindung von Molekülen. Vereinfacht gesagt, manche Moleküle sind an der Kopfseite mit einer Art Nippel ausgestattet, an der Schwanzseite mit einem passenden Loch. Und steckt man diese ineinander, kommt es so zu den genannten Kopf-Schwanz-Verknüpfungen. Zum Beispiel Aminosäuren bilden eine ganze Kette von Kopf-Schwanz-Verknüpfungen. Jetzt wissen wir das auch, damit können wir jetzt prahlen. Es tut mir leid, Wolfgang aus Regensburg. Es gibt kein Geld. Wir kommen zu Manfred Richter. Er wohnt normalerweise in Kassel. Da ist er aber jetzt nicht. Kann auch nicht sein, weil er hier sitzt. Manfred, wo?
Ah.
Da hinten. Manfred, Sie haben eine wunderschöne Frage. Es geht um 500 Euro und ich drücke Ihnen mal den Daumen. Warum lässt der Energiekonzern E.ON 60 Aale rund um die Uhr überwachen?
Oh, es geht um Wassertreppen, also Aaltreppen an Wasserkraftwerken. Stimmt's? Die haben ja, E.ON hat viel also, Wasserkraft.
Informationen, diese 60 Aale leben in einem mit Wasser gefüllten Stahlcontainer.
Das sind Zitterale und die wollen gucken, wie man daraus Strom gewinnt.
Ja. Das war klar.
Das ist sehr, ja.
War klar, hat aber leider damit nichts zu tun.
Geht es um Leuchtenergie, also um Licht? Produzieren diese Aale, also leuchten die oder erzeugen die Strom, den man messen kann?
Um alternative Energieressourcen zu...
Nein.
Ich glaube, die benutzen diese Aale, die sind, reagieren sehr sensibel auf bestimmte Dinge, wie Radioaktivität oder wie auf Wärme oder sowas.
Geruch.
Oder Geruch.
Ja,
oder
chemische Substanzen. Solche.
Und wenn jetzt durch ein Kraftwerk bestimmte Schadstoffe ausgehen, reagieren die sehr viel schneller, als es Messgeräte machen wird. Und das ist wie mit den Vögeln, die man früher mit in die Kohle...
Die Kanarienvögel, da hast du was verwechselt. Das Vögel war unter Tage.
Ja, ja, wie mit denen, die man unter Tage... Nur im Wasser.
Ja, aber im Wasser wird doch keine Steinkohle gebrochen.
Selten. Ganz selten.
Aber ich würde sagen, die züchten die für die nächste Folge von Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Energiegeschäft geht nicht mehr.
Tja, nee.
Die testen ihre Überwachungskameras.
Sind das Terroristenaale?
Terroristenaale.
Vielleicht sind das gar keine Aale als Tiere, sondern einfach Aale Lück, also alte Leute. Die lassen alle überwachen.
Genau. Ja, so falsch geschrieben. Ne?
Ja. Elektrostasi.
E.ON, neue Energie.
Also, Aale. 60 Aale. Ist aber eine sehr schwere Frage.
Das wahnsinnig am Anfang etwas zutraulich, als Herr von der Lippe mit Licht anfing?
Nein, ich habe nur zugehört. Ah. Ich bin immer zutraulich. Aber,
Nein. Der Aal, wir müssen mal erstmal sammeln, was sein Aal überhaupt interessant macht. Was er vermehrt sich an der Sargassosee zum Beispiel. Was?
Ja, alle Aale, zumindest des europäischen Festlandes, verbringen ja dann einen Großteil ihrer Zeit damit, erstmal von der Sargassosee nach Europa zu schwimmen, als Glasaale, dann sind die sehr klein, und kehren wieder zurück zur Sargassosee als Blankaal.
Ich bin verdammt gespannt, wie du die in den Metallcontainer kriegst.
Stopfen.
Immer rin.
Schwimmen die doch zum Räuchern wieder zurück.
Also die sind da aber aus Forschungszwecken. Die Mitarbeiter oder die Chefs, die wollen da irgendwas rauskriegen, dadurch, dass sie die da kaserniert haben, die Aale.
Die Kontrolle. Werden unter Strom gesetzt.
Im Prinzip sind die, ja, also zu Forschungszwecken in dem Sinne, wie wir es immer verstehen,
aber
eher nein.
Aber die wollen Erkenntnisse daraus gewinnen.
Ja, ja.
Aber es sind keine Kontrollgerätschaften, also die Aale. Also die sollen nichts kontrollieren.
Die Aale sollen nichts kontrollieren.
Also nein, die verhalten sich nicht irgendwie so, dass man sagt, oh, ey, das ist...
Wenn einer eingeht, das wäre ja interessant, dann ist Wasserqualität vielleicht schlechter und...
Vielleicht sind das wirklich so Stromzitterale und die richten sich immer nach dem elektrischen Feld... des Containers aus und wenn die dann sehen, dass die alle richtig gucken, wissen die, der Strom fließt richtig rum.
Die füllen die mit Eisen aus und benutzen die als Kompass.
Das sind keine Räucheraale, also lebende.
Ja, eine lebende Aale, ja, ja.
Noch nicht.
Was müssen sie noch machen?
Die leben. Die
Was
leben.
Macht denn so ein Aal im Wasser? Ja. Kann man da reingucken? Also können die rausgucken? Also genau genommen... Haben die Spaß oder ist es? Ja, wäre das zum Beispiel eine Metallkugel, kann es ja eine andere Bedeutung haben, als wäre es einfach nur ein offener Bock.
Ich glaube, das ist den Aalen ziemlich wurscht.
Gut, ich wollte auch nur Zeit schinden.
Die sind natürlich unglaublich dämlich, diese Aale.
Oder die von E.ON.
Sind diese Aale in irgendeiner Weise in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt?
Ja, wenn sie da eingesperrt sind, klar.
Und nicht in diese Sachen Wassersee da können?
Wahrscheinlich schon ein bisschen, aber das ist nicht so tragisch.
Sind die präpariert mit etwas, diese Aale?
Ja. Ja. Sind die.
Mit Alufolie.
Gibt es ist das ein Ort, wo die sind in Deutschland, oder haben die an mehreren Orten, weil das sowas ist wie, die finden...
Ein Ort.
Gut. Also, erstmal, die werden überwacht. Das heißt, das sind Leute, die überwachen diese Aale. Vielleicht sind das Leute, die später mal in Atomkraftwerken arbeiten sollen. Man möchte sicher gehen, dass die gut sind im Überwachen. Man kann denen nicht gleich so ein großes Atomkraftwerk anvertrauen. Man fängt mit was Kleinem an, zum Beispiel so ein paar Fischen.
Die sind mit irgendetwas repariert und die wollen daraus irgendwelche Erkenntnisse gewinnen.
Richtig.
Also, womit sind die vielleicht mit Farbe? Nicht. Mit Strom?
Nicht. Macht wer?
Mit etwas, was leitet, was Strom leitet, mit kleinen Piercings, die Strom leiten?
Strom leiten nicht in dem Sinne.
Alles Männer, alles Frauen? Oder ist das egal?
Haben die wegen Steckdosen in der Furt gepflanzt?
Keine Steckdosen, nein.
Keine Steckdosen.
Aber
Steckdosen.
Die sind verkabelt.
Aber irgendwas mit
wir sind ja heute schon in einem anderen Zeitalter. Also.
Die haben die Pole irgendwie.
Irgendwelche Kabel hinter sich her durch irgendwelche Kanäle. Sowas hätte ich auch gerne zu Hause. Wenn man zum Beispiel neue Lautsprecherkabel legen will,
aber so ein
unterm Parkett durch. Das geht unheimlich schwer.
Ach, damit
und dann macht man den Raum voll Wasser und tut hinten an den Aal so ein Kabel dran und sagt dem, schwimm darüber.
Unterm Parkett.
Zieht man dem da raus und hat die Kabel auf der anderen Seite.
Großartige Idee, ja. Klasse.
Also die haben aber irgendwo was drinstecken.
Die haben was drinstecken,
ein Elektroden,
ein Chip,
man, oder?
Ein Chip.
Ein Chip.
Ah, exakt.
Ein Aal-Chip.
Ein Chip haben die drin.
Die haben einen Chip.
Die haben einen Chip drin.
Chip. Ein Chio-Chip. Oriental, Salz. Herr Tümmer, der muss
nicht. Aber ich glaube, ich sage es euch, weil ihr werdet nicht auf den Grund kommen, warum die da drin sind.
Ich könnte auch 10 Schweine dafür verwetten, dass wir auf diesen Grund nicht kommen werden. Aber ich finde, wir sind ziemlich weit gekommen.
Sein. Das könnte sein. Es ist aber, das darf ich vorwegnehmen, es ist eine von der Firma E.ON eine sehr löbliche Maßnahme, die sie dort gemacht haben. Und zwar, seit Jahren werden Tausende von Aalen auf ihren Wanderungen Richtung Nordsee durch Turbinen von Wasserkraftwerken getötet. Das ist eine Tatsache. Und auf der Höhe der Staustufe Warnhausen an der Fulda hat eben dieser Kraftwerkbetreiber E.ON 60 Aalen Mini-Chips einpflanzen lassen. Diese Aale schwimmen in einem großen Stahlcontainer direkt an dieser Staustufe. Und wenn die Laichwanderung der Aale in Richtung Meer beginnt, dann befällt die Tiere eine auffällige Unruhe. Ja, und zwar im Fluss wie auch im Container. Und die eingepflanzten Chips melden das dann dem Zentralrechner des Kraftwerkbetreibers E.ON, der dann die Leistung des Kraftwerks so drosselt, dass mindestens 80% der Aale diese Staustufe unverletzt überwinden.
Also das ist, um die Aaltreppe einzusparen.
Es ist halt einfach, auch die Aaltreppe hätte da nicht viel Sinn gemacht, weil diese Turbinen einfach so stark sind, dass die Jungs keine Chance haben. So wissen die das, dann drosseln die das, lassen die Aale durch. Und dann fahren sie wieder volle Kraft. Sehr schöne Frage. Manfred Richter, hinter mir sitzt da 500 Euro für die Cash. Sehr gut. Ja. Sehr interessant. Es muss ja nicht immer unter die Gürtellinie gehen. Sehr interessant.
Wieso müssen das 60 sein? Das würden doch bestimmt
die zwei. Haben 60 genommen. Die hätten schon 100 nehmen können. Es sind 60.
Ja, oder zwei.
Oder, nee, das wäre, glaube ich, zu wenig. Das
ist ja wahrscheinlich so eine Gemeinschaftsvorsitzende und die fressen jeweils 10 Aale.
So was, wahrscheinlich. Wir kommen zu Kai Michael Zille aus Berzbach. Und Kai Michael möchte gerne wissen, warum steht im Pass fast aller chinesischen Frauen, die 1966 zur Welt kamen, als Geburtsjahr 1965 oder 1967?
Kulturrevolution? Nee, das ist, glaube ich, irgend sowas, sowas Abergläubiges. Das ist irgendwie das Jahr der Spinne, der Drache, der Maus, der Ratte. Es gibt verdammt viele Tiere.
Ja?
Und das ist ein Unglücksjahr. Und wenn die, das wollen die nicht haben, weil das ist Unglück.
Das reicht nicht. Das
danke.
Reicht nicht.
Jetzt müssen wir sagen, Kakerlake.
Ja, Kakerlake.
Der Ratte. Ich glaube, es ist das Jahr der Ratte gewesen.
Ratte bin ich. Das ist ein wunderschönes Sternzeichen.
Riecht man gar nicht.
Es hat was damit zu tun, Hoeker ist auf dem richtigen Weg, aber das reicht mir noch lange nicht.
Oder die 66 ist ein Unglück, ist die Unglückszahl. Die chinesische Unglückszahl.
Na, mit der 9 zusammen, 3 mal die 6 ist ja die Satansnummer, ne?
Dann die Quersumme.
1. Also mit der Zahl hat das weniger was zu tun.
Das hat nichts zu tun.
Das war nur 1966, da war es eben.
Gut. Also lassen Sie uns mal überlegen. 1 plus 9 sind 10, plus 6 sind 16, plus 6 sind 22. Quersumme ist 4. 4 ist demnach die Unglückszahl, klar.
Es geht nur um die Frauen, ja?
Es geht nur um die Frauen.
Das heißt, Männer haben 66 Stellen.
Es geht nur um die Frauen.
Haben Frauen extra Sternzeichen?
Vielleicht geht es um eine alte Weissagung. So, Monsieur Nostradamus hat ja auch da ziemlich viel geleistet auf dem Gebiet. Und der Chinese an sich wird seinen eigenen Weissager gehabt haben, der gesagt hat, alle, die dann und dann geboren werden, werden unfruchtbar.
Mit Weissagung hat es nichts zu tun. Es hat etwas damit zu tun, was Holger vorher sagte. Mit Aberglaube hat es was zu tun. Und es hat was mit dem
Sternzeichen.
Ja, es ist ja kein Sternzeichen in dem Sinne. Bei den Chinesen, da heißt es ja anders. Aber damit hat es was zu tun. Nur das reicht
nicht. Und Sie wollen aber zum Beispiel von uns jetzt Ratte, Büffel, Drache hören?
Nö, das möchte ich gerne nicht hören. Ich möchte nur wissen, was denn,
dieses
warum denn die Damen?
Weil die abergläubig sind.
Ja. Aber warum?
Da ist in der Druckerei was schiefgegangen. Da haben die immer denselben Spruch auf die Glückskekse gedruckt. Wer in diesem Jahr geboren ist, wird unfruchtbar bleiben. Dann haben die gesagt, nö, dann komme ich nächstes Jahr zur Welt.
Nein.
Vielleicht war zuerst ein Mangel, 66 war das ja, nicht? Ein Mangel an der Zahl 6 bezüglich der Bleisatz, oder wie sagt man, der Bleilettern in den Druckereien. Und um den dann nicht öffentlich werden zu lassen, hat man das mit Aberglaube überkleistert.
Sie haben das aber nicht im Nachhinein retuschiert, sondern von vornherein alle weiblichen Säuglinge, die in dem Jahr zur Welt gekommen sind, haben sofort in ihrem Taufschein ein Jahr vorher oder ein Jahr nachher gehabt.
Super cool. Wann sind Sie geboren? Nächstes
nicht
Jahr?
Nicht alle, aber fast alle. fast alle.
Ich habe 66 Abitur gemacht. Hat das in China zu dieser Panik?
Weißt du, dass das der Grund war, glaube ich eher weniger, aber keine schlechte Idee. Könnt ihr mal nachfragen, aber ich glaube eher nicht. Es geht doch nur um Frauen und es geht um das Jahr 66. Und der Ansatz war ja gut von Hoeker. Das war ja schon noch ein richtiger Ding. Also das kann ich nicht gelten lassen, dann wird es
keine. Die Frage ist, ob es das für ein anderes Jahr auch schon praktiziert wurde, 1866 zum Beispiel. Oder
es war mit Sicherheit vorher auch schon mal irgendwann.
Vielleicht ist das so ein Tier, wo es heißt, alle, die in dem Jahr geboren werden, sind Männer. Und das ist einem Mann egal.
Mich interessiert jetzt gar nicht das so sehr das Symbol. Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist der Aberglaube. Wenn ich den von euch höre, ist okay.
Aha. Was der Aberglaube ist, was mit dem passiert, wenn man eben doch im Jahr 1966 geboren ist.
Also es war das Jahr des Hundes und man hatte Angst, dass die Mädchen Welpen gebären.
Was war denn 66 noch?
Das ist ja toll.
Hat es denn was mit Fruchtbarkeit zu tun, mit Nachkommenschaft?
Vielleicht sowas wie Frauen, die in dem Jahr geboren werden, die müssen, werden nicht heiraten.
Nein, die müssen.
Oder
die müssen umgebracht werden.
Was?
Herodestechnisch.
Als Beispiel.
Technisch.
66 war doch das Jahr des Wembley-Tors, Fußball-WM in England. Wer da geboren wird, der schießt immer an die Latte und der Ball geht drauf und runter.
Ja, besonders die Frauen, das ist sehr gut. Sehr gut. Also so schlimm, wie Jürgen das eben gesagt hat, so schlimm war es nicht.
Aber es geschieht etwas mit denen. So die Weissagung von Nostra Pingdamus.
es geschieht auch nichts mit denen. Nein.
Es geschieht vielleicht nichts. Also sie heiraten nicht. Das wurde ja schon mal gesagt. Irgendwie
nein.
Sowas.
Nein. Also die würden vielleicht gerne.
Die haben alle
Mundgeruch. Alle keinen Mann.
Vielleicht die ein oder andere schon, aber das ist nicht so sehr der Hauptgrund. Das ist vielleicht auch einer dann im Anschluss, aber
vielleicht ist das Problem gar nicht liegt das gar nicht bei der Frau, dass die Frau gesagt hat, ich möchte diese Eigenschaft, sondern wenn sie sich später einem Mann vorstellt, dass dann sowas heißt wie alle Frauen, die im Jahr 66 geboren werden, also im Jahr des Drachen, können nicht warme Speisen kochen. Zum Beispiel Drache, Feuer, warme Speise.
Ja,
und
so
damit das nicht passiert,
so etwas Ähnliches ist es.
Warme Speisen.
Nein. So etwas Ähnliches ist es. Man muss nur noch etwas weiterdenken.
Also die Frauen wussten das.
Man muss etwas weiterdenken in der Tradition der Chinesen vielleicht ein bisschen.
Alle Frauen, die 66 geboren sind, werden einparken können und wollen immer das Auto des Mannes.
Denen verkocht immer der Reis.
Was haben denn, was für eine Tradition außer Schuhe und den Füße zusammen?
Den verbrennt immer der Mauerbau.
Also noch eine kleine Hilfe, aber dann wenn ihr es dann wisst, müsste ich an sich, Michael, dann schon die 500 Euro gönnen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, wo Frau von Sinn wahrscheinlich sich die Nackenhaare
klar
aufstellen werden. Ja, natürlich, klar, es geht ja um Frauen und es geht um diese Tradition in China. Also,
werden eine schlechte Hausfrau sein.
Werden keinen Mann abbekommen.
Aber werden keine gute Hausfrau sein. Wir können so lange
noch schlimmer. Noch schlimmer. Ich sag's euch einfach.
Ja, ist
ich sage es euch.
Hier,
66 war nach dem chinesischen Kalender das Jahr des Feuerpferdes. Ja. Bosch, es war das Jahr des Feuerpferdes. Aus Mädchen, die im Jahr des Feuerpferdes zur Welt kommen, werden nach chinesischem Aberglauben sture Frauen, die Männern gegenüber alles andere als untertänig auftreten. Das ist der chinesische Abergott. Solche Frauen sind in China schwer an den Mann zu bringen, sprich zu verheiraten auch. Deswegen wurde 66 nicht nur besonders gut verhütet, sondern im Nachhinein auch das Geburtsjahr in 65 oder 67 gefälscht.
Aber haben wir nicht mehrfach wörtlich gesagt, die kriegen keinen Mann?
Doch,
wörtlich.
Die kriegen ja einen Mann, wenn es dann unbedingt sein muss. Es ist nur wahnsinnig schwierig.
Ja, wegen dem stur und bockig, das war für uns vorausgesetzt. Das ist in China.
Ja, was soll man denn noch machen?
Ist jetzt das wir geben Geld Kai da, Michael das raus. 500 Euro, schon, die ja. hat er sich verdient. So machen wir.
Das ist ein sehr schneller landwirtschaftlicher Mitarbeiter, der in einem Mastgansbetrieb Danke. 100 Tiere im Übersoll liegt.
Ja, das ist gut.
Immer rein.
Ja, oben.
Oben, ja. Natürlich. Oben erstmal. Ja, genau. Sehr schöne Vorstellung. Ja.
Gut, da für den Ansatz Stopfen. Also wir sollten mal gucken, wo es den Begriff Stopfen sonst noch gibt. Erstmal beim Socken reparieren.
Genau. Ich glaube, ein Stopfexpress, das ist sowas wie der Pizzablitz. Den ruft man an, wenn man ein Loch, ja, wenn man ein Loch im Socken hat. Und dann kann man noch bestellen. Ich hätte gerne die 370, das ist dann Kreuzstich. Und ich hätte gerne die 203, das ist ein normaler Stich mit Knoblauch. Und
ich glaube, es hat was mit nassen Stiefeln zu tun.
Ja.
Gut.
Ja. Glückwunsch.
Ja, ist ja so. Wenn der Schiefel an sich nass wird, ja, dann nehme ich die Zeitung Express. Ich liefe damit, das ist ein Stopp. Ja!
Hallo. Das ist gut.
Unsere Zuschauer in Köln, Düsseldorf und der Umgebung wissen, was gemeint ist, aber in München gibt es keinen Express.
Ja, da heißt das halt Stopfabendzeitung. Ah, ja.
Genau. Scheiße. Stopfmorgenpost.
Ich weiß es.
Soll ich jetzt das schon sagen? Wieder?
Ja, das ist doch alles. Es ist einfach ein Zug, der einen ausgefallenen ersetzt bzw. entsetzt. Also der für einen kaputten Zug auf die Schiene gebracht wird und das Loch, das
entstanden ist,
beförderungstechnisch entstanden ist.
Kompliment.
Sehr gut.
Genau das ist wirklich alles. Bravo, das haben wir.
Jetzt haben sie nämlich doch ihn auf dem Hof verkloppt und nicht mich.
Der Ansatz ist gar nicht übel.
Zug.
Ach so, jetzt wieder so halbgar.
Vielleicht ist das so.
Ach, das sind extra Züge, die eingesetzt werden zu Fußballspielen und wo man die Leute reinstopft.
Tokio, U-Bahn, Tokio, genau. Natürlich.
Also der mit Zügen hat es nichts zu tun.
Also er meint es was mit Zügen, du meinst es ist im Prinzip richtig nur ohne Züge.
Und genau. Wir meinen, du bist also wie alles Feuervogels geboren.
Genau. Auf jeden Fall in einem Produktionsprozess.
Genau. Es hat
ein Springer.
Briefbeförderung zu tun.
Nein.
Ein Fahrradboot.
Der oder. Jürgen hat ja eben nicht nur Züge erwähnt in seinem Mund.
Generell Verkehrsmittel.
Nein.
Er generell
hat ja nicht nur Züge erwähnt. Er hat ja auch noch was anderes erwähnt.
Jetzt weiß ich nicht mehr,
erinnert
was du
dich.
Hast, ne?
Nö. Ja, weil ich nur Züge erwähnt.
Akustische Halluzination.
Nein, er hat das andere Wort, auf das es mir ankommt, auch gesagt.
Beförderungstechnisch.
Nein.
Beförderung.
Sag doch
auf
mal.
Die Schiene. Schienen. Ah, ja, die Schiene. Das kaputte Schienenteil wird rausgeschweißt und ersetzt durch.
Es hat was mit der Schiene zu tun.
Die Draisine fährt dahin
der
und repariert.
Express. Was ist das?
Der Reparaturzug der Bahn.
Der fährt dahin und dann macht er. Aber es gibt einen Zug, der auf der Schiene fährt und dort arbeitet. Den nennt man Stopfexpress.
Nein.
Das ist nämlich Quatsch. Eben. Ja, man glaubt das ja.
Zum Beispiel.
Und jetzt du, Wiegand.
Ja, provisorische Schienenteile aus Alu, die halten nicht so lange, aber die werden dort erst einmal in die Lücke eingeführt, in die Blaue Lagune oder
die Blaue Lagune, ja.
Ja,
genau.
Nein.
Ist es oben die Gardinenschiene, wo das kleine Wichtelmännchen mit einer Mini-Dresine kopfunter hinfährt, um ganz schnell die Gardine zu stopfen und wieder wegfährt?
Jürgen, du musst jetzt ganz ruhig bleiben.
Ich versuche nur die Informationen, die ich bekomme,
Jürgen muss jetzt ganz
kreativ.
Tapfer sein.
Ist es etwas in dem Schienenlaufwerk, eine bestimmte Weiche oder diese Querbalken?
Aber reden wir denn von der Zugschiene oder Gardinenschiene? Weil vielleicht ist es gar kein Stopfexpress, sondern ein Stopp-Express. Und es muss noch was anderes.
Stopp-Express.
Und es ist schon die Schiene, wo der Zug drauf kommt.
Es kann natürlich auch, wenn man ein Bein gebrochen hat, eine Schiene. Nicht?
Und das stopft man dahinter, damit bei offenem
die Blase nicht
ein
so schnell.
Ein Schienenbein. Vielleicht ist es, bevor man Schienen freigibt. Vielleicht ist es ein Gerät, was als erstes über diese Schienen express schnell gejagt wird und was vielleicht Lücken oder fehlerhafte Teile in den Schienen aufspürt, damit man diese Sachen reparieren kann, also stopfen.
Also es gibt so einen Reparaturzug, der fährt über die Schienen und macht immer nur...
Es geht ja nicht nur um die Schiene selber, sondern auch um den Gleiskörper, so heißt das, glaube ich. Also das Kiesbett, auf dem das drauf liegt. Wenn da ein Loch drin ist, dann muss das gestoppt werden. Zum Beispiel hervorgerufen durch Kaninchenbauten, wie bei Deichen auch.
Wie nennt sich denn das Zeug, was da drunter liegt?
Kies.
Schotter. Ein Stopfexpress ist
ein Wägelchen, in dem Schotter ist, der hat unten eine Öffnung und der stopft die Schotterlöcher
und stampft die dann zusammen.
Also es ist kein Wägelchen, das unten ein Loch hat, aber ich lasse das mal so gelten.
So!
Also ein Stopfexpress ist eine Maschine mit Greifarmen und diese Maschine erfüllt den Zweck, den Schotter unter den Eisenbahngleisen zu verdichten. Mechanische Greifarme bewegen den Schotter hin und her und verdichten ihn durch kräftiges Rütteln. Das ist ein Stopfexpress. Aber ihr habt es rausgekriegt. So kann man das gelten lassen. Finde ich auch. Martin, tut mir leid, aber es gibt kein Geld. Wir haben noch eine Frage von Susanne Fischer. Sie wohnt in Wetzlar und möchte Folgendes wissen. Warum schickten 1962 Zehntausende von Amerikanern Tintenfässer ins Weiße Haus?
Tintenfässer.
1962.
Tintenfässer?
Tintenfässer. Zehntausende von Amerikanern.
Tintenfässer
ins Weiße Haus.
Wann?
1962.
Wer war damals Kennedy?
Ja. Ja. Und dann Tintenfass zu Kennedy. Der sollte was unterschreiben.
Ja.
Ein Autogramm.
Ja, wahrscheinlich wir. Ah, ne, Quatsch, Vietnam.
Da hätte irgendwas gesagt, er geht ein Tintenfass in ein Büro.
Zehntausende von Amerikanern schicken Tintenfässer ins Weiße Haus.
Warum geht's denn
Haus?
Da? Warum? Mondflug.
Unterwäsche war wahrscheinlich nicht erlaubt.
War Kennedy richtig?
Kennedy war damals Präsident, ja.
Der sollte was unterschreiben. Also, klar, symbolisch.
Das war doch Schweinebuch.
Symbolisch.
Das war doch damals, er sollte wahrscheinlich einen Krieg anfangen.
Kuba.
Nee.
Wollte der vielleicht die Verfassung verändern, die Verfassung der Vereinigten Staaten, die damals mit Federkeil und Tinte geschrieben wurde?
Gute Idee.
Verfassung in dem Sinn nicht verändern.
Aber Bürgerrechte,
Rassentrennung.
Rassentrennung aufheben. Und da gab es eine Initiative von, wie waren es, 10.000? Ja, genau. I have a Tintenfass.
Aber ist richtig.
Und das sollte dahin geschickt werden als Hinweis, bitte unterschreiben.
Also ich lasse das mal so gelten. Es fehlte mir zwar ein kleines Wörtchen noch, aber ich glaube, Susanne Fischer wird es mir verzeihen.
John F. oder so.
Die Einsender wollten Druck auf Kennedy ausüben. Der Präsident hatte im Wahlkampf immer wieder versprochen, dass er sich für die Rassentrennung im öffentlichen Wohnungsbau einsetzt und hat dieses Gesetz nie unterschrieben. Und so haben Zehntausende von Amerikanern Tintenfässern geschickt, bis er es dann 1962, kurz vor Thanksgiving, endlich gemacht hat. Rassentrennung im öffentlichen Wohnungsbau. Rassentrennung war das richtige Wort.
Also aufheben, ne? Die Rassentrennung aufheben.
Die Rassentrennung aufheben im öffentlichen Wohnungsbau. Susanne, es tut mir leid, es war eine sehr schöne Frage, aber leider hat es nicht gereicht. Wenn Sie auch eine schöne Frage haben, können Sie uns die verschicken. Genial daneben 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1011 20 oder einfach eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Vielleicht haben Sie Glück, kriegen 500 Euro. Vielleicht haben Sie kein Glück, wenn wieder so intelligente Leute bei uns sitzen wie heute, die so viel wissen. Ja, war sehr interessant, es war sehr schön, ihr habt viel gewusst, aber ein bisschen Geld haben wir auch verspielt. Das war genial daneben, schönen Sonntag.